Guten Morgen euch allen und ein gesegnetes neues Jahr 2020. Das wünsche ich uns allen. So wie es hier steht, bis das Ziel erreicht ist, wir gehen auf ein Ziel zu. Auch in diesem neuen Jahr 2020 gilt es zu vertrauen. Der Blick geht auf Jesus. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist wunderbar, du bist treu. Du gehst mit uns in dieses neue Jahr, egal wo wir jetzt stehen, was uns Sorge macht, was uns Freude macht, du bist da. Und du wirst mit uns bis ans Ziel gehen, denn du bist treu. Amen. Ja, ihr habt schon gemerkt, der Werner hätte gerne selber über den Text gepredigt.
Hab ich schon.
Hast du schon. Denn es ist wirklich ein außergewöhnlicher Text. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Weil man da immer wieder steht, so wie es Werner schon gesagt hat. Auf der einen Seite Vertrauen zu Jesus, denn er ist wunderbar. Und auf der anderen Seite, wenn es mal wieder so richtig haushoch geht und man in der Tiefe ist, der Schrei zu Jesus, hilf meinem Unglauben. Wahrscheinlich findet sich jeder von uns sehr, sehr gut in diesem Text. Und deshalb möchte ich uns jetzt den Kontext lesen. Der Werner hat ja schon begonnen mit dem, was davor geschieht. Jesus mit drei seinen Jüngern auf dem Berg und sie sehen seine Herrlichkeit. Und dann geht es weiter. Und so schön es da oben war, so schwierig wird es gleich auf der Erde. Ich lese uns mal ab Markus 9, Vers 14 und ich lese aus der Übersetzung nach David Stern. Als sie zurückkamen zu den Jüngern, sahen sie eine große Menge bei ihnen stehen und einige Toralehrer, die mit ihnen disputierten. Sobald die Menge ihn sah, waren sie überrascht und liefen herbei, ihn zu begrüßen. Er fragte sie, worüber disputiert ihr? Einer aus der Menge gab ihm die Antwort, Rabbi, ich brachte meinen Sohn zu dir, weil er einen bösen Geist hat, der ihn unfähig macht zu sprechen. Wann immer er ihn ergreift, wirft er ihn auf den Boden, Schaum tritt ihm aus dem Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird völlig steif. Ich bat deine Jünger, den Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Menschen ohne jedes Vertrauen, entgegnete Jesus. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Sie brachten den Jungen zu ihm und sobald der Geist ihn sah, warf er den Jungen in einen Krampf. Jesus fragte den Vater des Jungen, wie lange geht es schon so mit ihm? Seit seiner Kindheit, antwortete er. Und er versucht oft, ihn zu töten, indem er ihn ins Feuer oder ins Wasser wirft. Aber wenn du irgendetwas tun kannst, hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus sagte zu ihm, was meinst du damit, wenn du kannst? Alles ist möglich dem, der vertraut. Sogleich rief der Vater des Kindes, ich vertraue, hilf meinem Mangel an Vertrauen. Als Jesus sah, dass die Menge näher zu ihnen drängte, schalt er den unreinen Geist und sagte zu ihm, du tauber und stummer Geist, ich befehle dir, komm heraus aus ihm und geh nie wieder in ihn hinein. Schreiend und indem er den Jungen in einem heftigen Anfall warf, fuhr er heraus. Der Junge lag da wie ein Leichnam, so dass die meisten Leute sagten, er sei tot. Aber Jesus nahm ihn bei der Hand und stellte ihn auf seine Füße und er stand auf. Nachdem Jesus hineingegangen war, fragten seine Jünger ihn, als sie allein waren, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus sagte zu ihnen, das ist die Art Geist, die nur durchs Gebet ausgetrieben werden kann. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns dieses Erlebnis wirklich aufschließt. Amen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es diesem Vater gegangen ist. Ich habe 3 Söhne, aber sowas habe ich nicht erlebt. Ich habe erlebt, Angst, das Kind zu verlieren, ja. Aber dass ein Kind von Anfang an immer wieder nicht nur geplagt wird von einem Dämon, sondern dass der Dämon versucht, dieses Kind zu töten. Das ist unfassbar. Wir leben nicht gerade im Paradies. Und dass man dann irgendwo schwankt zwischen Vertrauen, wenn du kannst, und gleichzeitig Zweifel und Verzweiflung, das versteht jeder sofort. Keiner von uns wollte in dieser Situation sein, in der dieser Vater ist. Und so ist es mit unserer Jahreslosung. Da ist Glaube an Jesus, Vertrauen zu Jesus auf der einen Seite. Ich glaube. Und auf der anderen Seite hilf meinem Unglauben, weil doch immer wieder die Zweifel kommen. Das ist eine Linie, die geht durchs ganze Markus-Evangelium. Wenn du zum Thema Glauben und mangelnden Glauben, Unglauben lernen willst, lies Markus von vorne bis hinten. Das fängt am Anfang an, dass es heißt, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Da sind 4 Freunde, die bringen einen Gelähmten zu Jesus im Glauben, er kann ihm helfen. Und das geht bis ans Ende des Evangeliums, wo steht, wer glaubt, der bekommt ewiges Leben. Der wird gerettet. Damit endet unser Evangelium. Glauben, aber auch immer wieder Unglauben, fehlender Glaube. Der Werner hat uns gelesen, woher Jesus und die Jünger, 3 seiner Jünger kommen. Das ist ein richtiges Highlight, ein geistliches Highlight, wo Jesus diese 3 seine Herrlichkeit sehen ließ. Wir sind immer noch auf dieser dunklen Welt und man darf die Herrlichkeit Gottes direkt sehen. Das haben sie erlebt. Und auch für Jesus war das ganz sicherlich eine Stärkung. Wir merken in diesem Text, es war für ihn nicht immer einfach, mit uns Menschen zusammen zu sein. Er hat so mitgelitten. Da kommst du richtig, ich sag mal, schwebend vom Berg, geistlicher Höhenflug. Und was kommt jetzt? Vers 14. Als sie, also Jesus und die 3 Jünger, die bei ihm auf dem Berg gewesen waren, als sie zurückkamen zu den anderen Jüngern, sahen sie eine große Menge bei ihnen stehen und Tora-Lehrer, die mit ihnen disputierten. Die mit ihnen stritten, schreiben andere Übersetzungen, ein Streitgespräch führten. Stellt euch mal die Situation vor. Da ist dieser Junge, der so geplagt wird von diesem Dämon, und der Dämon möchte ihn umbringen, und die haben nichts Besseres zu tun, als zu streiten, zu disputieren. Das gibt's doch gar nicht, oder? Das kann doch irgendwo nicht sein. Statt dass man diesem Kind hilft, so wenig man auch tun kann, Der Dämon ist ja nicht ausgefahren, das haben die Jünger nicht geschafft. Aber wie kann ich denn miteinander streiten, wenn es einem Menschen so schlecht geht? Das ist Nachfolge Jesu. Wenn wir Jesus nachfolgen, der wird es Höhenflüge geben. Ich meine das Wort nicht, überhaupt nicht negativ. Es ist wunderbar. Da werden Begegnungen mit Gott sein. Da werden wir seine Herrlichkeit sehen. Da werden wir ihn erleben. Wunderbar. Und im nächsten Moment kann es sein, dass wieder die Tiefe wartet. Da ist Streit. Ich habe mich gefragt, wie viel ich schon theologisch gestritten habe, statt einfach anzupacken, meinen Mund zu halten. Da ist Kraftlosigkeit bei den Jüngern. Wir werden gleich drauf kommen, warum. Kraftlosigkeit. Aber disputieren konnten sie noch. Da ist fehlende Vollmacht. Gerhard Mayer, dürfte einigen bekannt sein, schreibt zu Vers 14, die Schriftgelehrten oder Tora-Gelehrten greifen an, die Jünger sind unter Druck, die Menge ist ratlos, uns wird deutlich, ohne Jesus ist diese Jüngerschar unterlegen. Und auch wir werden ohne Jesus immer wieder unterlegen sein. Vers 18, da heißt es, da spricht jetzt der Vater dieses Jungen, wann immer dieser böse Geist meinen Sohn ergreift, wirft er ihn zu Boden, Schaum tritt ihm aus dem Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird völlig steif. Ich bat deine Jünger, den Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Sie konnten es nicht. Ist eigenartig. Wenn ich in Kapitel 6 schaue im Markus-Evangelium, da heißt es, die 12 machten sich auf dem Weg, sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Hat doch funktioniert. Kapitel 3, er setzte 12 Jünger ein, die er bei sich haben und die er dann aussenden wollte, damit sie predigen und mit seiner Vollmacht Dämonen austreiben. War doch alles da, oder? Aber offenbar war weder Vollmacht in diesem Moment da, noch Kraft. Was war das Problem? Jesus erklärt uns das im letzten Vers unseres Predigttextes. Was hat gefehlt? Ihr wisst, auf was ich hinaus will. Gebet steht da. Gebet hat gefehlt. Ich lese uns mal die Verse 28 und 29. Nachdem Jesus hineingegangen war, fragten seine Jünger ihn, als sie allein waren, warum konnten denn wir ihn nicht austreiben? Er sagte zu ihnen, das ist die Art Geist, die nur durchs Gebet ausgetrieben werden kann. Vielleicht hatten die Jünger durch die früheren Erfolge zu viel Selbstvertrauen. Kann das sein? Kennst du das? Da hat man es ja irgendwo im Griff, oder? Da kann man ja für Jesus wirken. Und er hat mir ja Gaben gegeben. Und er hat mir ja Vollmacht gegeben. Wenn da steht, nur durch Gebet, dann hat Gebet, dann hat wirklich Beziehung zu Jesus, Abhängigkeit von Jesus gefehlt. Und man dachte, man kann es ja. Und jetzt gehen wir mal Dämonen jagen, wenn Jesus weg ist. Und dabei auch die Notsituation. Ja, ist eine ganz wichtige Lektion für Nachfolge. Ohne Jesus geht gar nichts. So wie Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist hier im Großen, denn Dämonen austreiben ist etwas Großes. Das ist aber bei jedem jeder Kleinigkeit in unserem Leben, ohne Jesus geht nichts. Mit Jesus geht es ja, aber ohne Jesus. Vers 19. Nochmal, Vers 18 hatten wir eben. Ich bat deine Jünger, den Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Und es kommt eine interessante Reaktion von Jesus. Und ich lese bewusst nach dieser Übersetzung. Menschen ohne jedes Vertrauen, entgegnete Jesus. Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. In anderen Übersetzungen lesen wir, o du ungläubiges Geschlecht. Wen meint Jesus? Menschen ohne jedes Vertrauen. Sicherlich meint er diese 9 Jünger an der Stelle. Nee. Es ist für mich immer ganz, ganz spannend, wenn du eine kleine Frage stellst, wir werden nie einig sein, weil man sich in solchen Texten und gerade hier bei ganz unterschiedlichen finden kann. Ich glaube, dass die Jünger im Blick sind. Ich glaube, dass auch die Schriftgelehrten im Blick sind. Denn die hätten auch was Besseres zu tun gehabt, als hier die Jünger anzugreifen. Und wie der Text weitergeht, es war offenbar auch der Vater im Blick. Es waren diese ganze Menge um ihn im Blick, die ihn schon erlebt hat, die ihn schon kannte und die doch immer wieder Zweifel hatte, bis hin zur völligen Ablehnung. Menschen ohne jedes Vertrauen. Die neue Genfer Übersetzung, was seid ihr für eine ungläubige Generation? Und dann wird es schwierig. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Ich habe hier geschrieben, Jesus nachzufolgen, ohne Vertrauen zu ihm, ohne Glaube an ihn, ist für ihn eine Zumutung, eine Belastung. Nicht nur damals, sondern heute auch. Was ist denn, wenn ich an ihm zweifle? Das liegt doch nicht an ihm. Was ist das für eine Sache, wenn er, der alles getan hat und immer wieder alles tut, von mir angezweifelt wird? Wenn ich seine Liebe in Frage stelle, meinst du es wirklich gut mit mir? Wenn ich seine Treue in Frage stelle und was immer. Und das läuft ja oft nicht rational ab. Bist du auch manchmal eine Zumutung für Jesus? Ich bin sehr froh, dass das in dieser Krassheit nur ein einziges Mal vorkommt. Wir wissen ganz genau, dass er weder diesen Vater abgelehnt hat in seiner Not, noch seine Jünger abgelehnt hat, aber er hat deutlich zum Ausdruck gebracht, euer Unglaube, euer fehlendes Vertrauen, das geht gar nicht. Vers 22. Dieser böse Geist versucht oft, meinen Sohn zu töten, indem er ihn ins Feuer oder ins Wasser wirft. Und jetzt kommt's. Aber wenn du irgendetwas tun kannst, hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn du irgendetwas tun kannst, wenn du kannst, wenn dir irgendetwas möglich ist, hab Erbarmen mit uns. Und ich jetzt wieder frage, ob das Glaube oder Unglaube ist, wenn du kannst? Bin mal gespannt, was ihr antwortet. Ist es Glaube, wenn du kannst? Oder ist es Unglaube? Von jedem die Hälfte. Von jedem die Hälfte. Ich finde mich da so gut drin. Gerade wenn die Situation wirklich eigentlich völlig verzweifelt ist und nichts mehr helfen kann außer Jesus. Und auf der einen Seite weiß ich, er kann. Und auf der anderen Seite zweifle ich, ob er tut. Was ist, wenn du stark krank bist? Und Jesus könnte das ganz leicht wegnehmen. Ganz leicht. Aber tut es nicht. Was ist, wenn du in starke finanzielle Not kommst? Und Jesus besitzt doch alles. Wenn du kannst, du kannst doch meine Situation ganz leicht ändern. Das ist doch gar kein Problem für dich, Herr. Und traue ich es ihm zu? Was ist, wenn deine Familie auseinander zu fliegen droht? Und. Wenn du kannst. Ich bin mit dieser Frage noch nicht durch. Das merkt ihr. Aber der Schlüssel ist für mich das nächste Wort, was da steht. Wenn du kannst, wenn du irgendetwas tun kannst, hab Erbarmen mit uns. Das ist für mich hier der Schlüssel. Hab Erbarmen mit uns. Das ist ein Wort, das häufiger für Jesus verwendet wird, das immer mal wieder vorkommt, mal in Gleichnissen, mal bei Jesus direkt. Zum Beispiel in Lukas 7, da ist der einzige Sohn einer Witwe gestorben. Furchtbare Situation auch. Und da heißt es, als der Herr, also als Jesus sie sah, wurde er innerlich bewegt, hatte er Erbarmen mit ihr, ging es ihm wirklich durch und durch. Und er sprach zu ihr, weine nicht. Und dann hat er diesen Sohn auferweckt. Wenn du kannst. Das ist das Erbarmen Jesu. Und er hat sich entschlossen, ich greife hier ein und er kann. Oder ganz bewegend ist auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dieser verlorene Sohn macht sich auf und ging zu seinem Vater, als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt, das ist dieses Wort, und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Das ist das Herz Gottes. Da ist ein Mensch wirklich in Not und das bewegt Gott. Das ist hier für mich das Wichtigste im Text. Und dann komme ich zu Jesus, wenn du kannst, Herr. Und du kannst alles. Jesus sagte zu ihm, Vers 23, was meinst du damit, wenn du kannst? Alles ist möglich dem, der vertraut. Ich lese mal eine andere Übersetzung. Wenn es dir möglich ist, sagtest du, wenn es dir möglich ist, ist Jesus nicht alles möglich? Und genauso erlebt der Vater dieses jungen Jesus, genauso erleben seine Jünger zum wiederholten Mal Jesus und genauso erlebt die Menge hier wieder Jesus. Alles ist möglich dem, der vertraut. Der Höhepunkt im Markus-Evangelium, wir müssen jetzt an die viele Stellen aufzählen, der Höhepunkt ist ganz sicherlich in Kapitel 11. Da sagt Jesus, Amen, das sage ich euch, wenn jemand zu diesem Berg sagt, heb dich empor und stürzt dich ins Meer, und wenn er in seinem Namen, und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, Glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Ich muss da eine Austreibung eines bösen Geistes hier in Bonn denken. Ich habe da hier noch nie drüber geredet. Wo genau das, was hier steht, so real ist. Du betest, dass dieser böse Geist weicht. Und dann schleicht sich ein. Ja, aber was ist denn, wenn er jetzt nicht weicht? Ich denke an Heilungsgebet, hatten wir auch schon verschiedentlich hier in der Gemeinde. Und man betet mit jemand, dass Jesus ihn heilt. Und dann schleicht sich im Hinterkopf ein, ja, aber was ist, wenn er nicht heilt? Und dann schleicht sich vielleicht noch ein bisschen ein, wie stehe dann ich da? Oder? So wie die Jünger hier. Sie konnten nicht. Ich glaube, dass wir da genau auf dem Holzweg sind. Sobald der Blick auf mich geht dabei, noch bis gar dahin, wie stehe ich da? Wir sind hier übrigens, neben Bemerkung, mitten in Diskussionen, wer der Größte unter ihnen ist. Das hat die Jünger bewegt. Wenn der Blick auf mich geht, statt auf Jesus, das ist im Großen so, hier Dämonenaustreibung, Heilungsgebet und so weiter, das ist im Kleinen so, dann wird es schwierig. Ich kann, weil er kann und nur deshalb. Und dann ist so viel möglich. Steht hier. Alles möglich. Vers 24, ich komme mal langsam zum Schluss. Sogleich rief der Vater des Kindes, ich vertraue, hilf meinem Mangel an Vertrauen. Ich vertraue, hilf meinem Mangel an Vertrauen. Oder die neue Genfer Übersetzung formuliert das schön. Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Das ist der Punkt. Hilf mir heraus. Da sitzt man mitten wie in einem Gefängnis von Unglauben, mangelndes Vertrauen an Jesus, der doch kann. Und da muss ich raus. Da muss ich raus. Ich nicht mehr auf meine Möglichkeiten schauen. Auch nicht mehr auf meine Misserfolge schauen. Sondern auf ihn. Und auf die Vollmacht, die er gegeben hat. Und auf das, was er tun will. Nachfolge Jesu bedeutet lernen, glauben, vertrauen, lernen, mit ihm gehen und immer mehr lernen, wie mächtig er ist, wie vertrauenswürdig er ist und wie liebend er ist. Wir bräuchten hier eigentlich noch ein bisschen mehr Zeit. Ich gehe mal mit uns noch in Markus 4. Auch eine Situation, die schwierig ist. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Jesus aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Das ist auch so eine tolle Situation. See Genezareth, das kleine Bötchen, droht unterzugehen und Jesus legt sich hin und schläft. Sie weckten ihn und riefen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Das ist die Hammerfrage, oder? Das ist, kann doch nicht sein, dass es Jesus nicht kümmert, wenn seine engsten Freunde zugrunde gehen. Mal deutlich gesagt, eben der Vater dieses Jungen, der wahrscheinlich noch nicht viel mit Jesus erlebt hatte, wenn der sagt, ich glaube, in dieser Notsituation scheint mir mehr dran zu sein, als bei den Jüngern an der Stelle. Dieser Vater ist nicht einfach nur ungläubig und zweifelt Jesus an. Im Gegenteil, er geht zu Jesus hin und da ist schon etwas Vertrauen da. Vielleicht sogar viel Vertrauen, aber es ist so ungeheuerlich groß, wenn sein Sohn geheilt werden würde. Da stand Jesus auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Jesus sprach zu den Jüngern, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da hast du Jesus mitten in deinem Lebensboot und es droht unterzugehen. Jesus musste mich auch schon fragen, hast du denn kein Vertrauen? Wo ist dein Vertrauen gerade geblieben? Kennst du das? Das ist Nachfolge Jesu. Und das Faszinierende ist, er lässt aber nicht los. Und man lernt. Andere Stelle. Und dann machen wir Schluss. In Markus 8, da machten sich die Jünger Gedanken, weil sie kein Brot dabei hatten. Das ist auch lästig, wenn man Hunger hat. Das stimmt. Als er das merkte, sagte er zu ihnen, warum macht ihr euch darüber Gedanken, dass ihr kein Brot habt, begreift und versteht ihr immer noch nicht? Ist denn euer Herz verstockt? Und diese Frage, die trifft mich. Die trifft mich. Vor allem auch, wie es jetzt weitergeht. Habt ihr denn keine Augen, um zu sehen und keine Ohren, um zu hören? Erinnert ihr euch nicht, als ich die 5 Brote für die 5000 brach? Wie viele Körbe voll Brotstücke habt ihr da aufgesammelt? 12. 5000 Menschen gespeist aus nichts und es bleibt noch was übrig. Habt ihr denn keine Augen, um zu sehen? Und als ich die 7 Brote für die 4000 brach, wie viele Körbe voll habt ihr da aufgesammelt? Sie antworteten, 7. Das sagte er zu ihnen, versteht ihr immer noch nicht. Ja, es ist ein Weg der Nachfolge, wo Glaube gelernt wird. Das, was man mit Jesus erlebt, wie er wirkt, wie er ist. Und manchmal verstehe ich nicht. Und manchmal vergesse ich. Ich bin froh, dass Jesus jeden von uns daran erinnert. Und das wünsche ich euch für die, am Anfang dieses neuen Jahres, dass ihr euch erinnert, was ihr schon alles mit Jesus erlebt habt. Und noch mehr, dass ihr euch neu vor Augen stellt, was Jesus Großes für uns getan hat. Ich komme zum Schluss mit einem Zitat von August Hermann Franke. Unmöglich, noch einmal unmöglich, sage ich. Ich sage zum dritten Mal, unmöglich ist es, dass ein Mensch in der Tat vor Gottes Angesicht ein Christ sein könnte, der diese beiden Stücke trennt. Glauben an Christus und Nachfolge Christi. Das gehört zusammen. Nachfolge und Glaube. Lasst uns beten.